die Sonne am tiefsten. Deshalb ist es am kältesten. Sehr einfach. Und Gott der Herr ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Und wenn er die Situation nur so flach beherrschen, beleuchten darf, dann ist Winter nicht. Das heißt, ja, da, wo die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, nicht, und den Höhepunkt erreicht, das ist Winter, geistlicherweise. Soll es vor dem Winter kommen, stimmt's? Ja. Wenn diese letzte Zeit der Finsternis läuft, dann sind wir nicht mehr da.
Matthäus 24.
Dass eure Flucht, das gilt nicht im Winter geschieht. Ja. Also immer negativ geladen. Ja. Nicht im Winter bedeutet wieder, und wann kommt nur die Flucht der Gläubigen Israel in Frage? Nicht? Wenn der Antichrist die Vollmacht bekommt. Ja. Also maximale Herrschaft der Finsternis, das Winter. Ja. Dankeschön. Ist vorbei. Die Blumen erscheinen im Lande. Die Zeit des Gesanges ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. So. Die Blumen erscheinen im Lande. Die Blumen. Was fand Gott als geeignetste Umgebung für den Menschen, den er geschaffen hatte? Ja. Einen Garten. Gab es da Blumen? Früchte? Alles. In ganz wunderbarer Aufmachung. Wir lesen Jesaja 18, Vers 5. Eine gewaltige zeitprophetische Stille. Lesen wir doch Vers 4, Jesaja 18. Nachdem die großen Kriege und die Posaunengerichte durchgeführt werden, oder während die Posaunen und andere Gerichte durchgeführt werden, lesen wir in Vers 4. Denn also hat Jehova zu mir gesprochen, dem Jesaja. Ich will still sein und will zuschauen in meiner Wohnstätte, während was geschieht? Die schwersten Gerichte, die Menschen treffen. Ist da Gott selber mitwirksam? Nein, das überlässt er alles heiligen Engeln, die diese Gerichte beantragt haben. Offenbarung 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, Christus gab, und durch seinen Engel senden hat er diese Dinge seinem Knechte Johannes gezeigt. Dann habe ich den Herrn gefragt, warum kannst du nicht mehr selber mit deinem geliebten Johannes sprechen? Warum muss da ein Zwischenmann in Funktion treten? Antwort: Weil die Dinge, um die es jetzt geht, nicht nach dem Herzen meines Vaters sind und nicht nach meinem Herzen und nicht nach dem Herzen des Heiligen Geistes. Nur von Gott gut gefundene Anträge zur Durchführung genehmigt, für ganz kurze Zeiten. Die Zeit ginge 2000 Jahre, und wenn Gott die 2000 Jahre laufen würde, dann wäre am Ende wie viel übrig in der Schöpfung? Kein Fleisch mehr, nichts mehr. Ne? Und deshalb kürzt er diese zwei Tage, diese 2000 Jahre ab, auf wie viel Zeit? Auf 2 mal 3,5 Jahre. Ist das eine Abkürzung? Fast gleich null. Ne? Auf null fast. Ne? Und dann bringt Gott fertig durch die gewaltige Abkürzung,
dieser schwersten Gerichtszeit. Denn die große Drangsal, nie vorher war es so schlimm und nachher wird es nie mehr so sein. Ne? Also eine, die große Drangsal. Was bringt Gott da fertig in seiner Barmherzigkeit? Ein Grund, warum er diese schwerste Zeit überhaupt genehmigt hat. Wer sind diese? Unglaublich. Eine unzählbare Schar in weißen Kleidern und woher kommen die? Folgen dem Lamm überall, wohin es geht und singen Psalmen und haben Harfen und so weiter. Was ist da los? Zum Glück kann einer antworten. Du, das sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Hat sich die also gelohnt? Wer beachtet das? Und dabei sind die, die in die große Drangsal kommen, vorerst alles dem Gericht Verfallene. Bitte. Und was gläubige Menschen betrifft, kommen nur solche da hinein, nach zwei Zeugnissen in den Briefen an die sieben Gemeinden in Asien. Nicht? Und wenn du nicht Buße tust, da wegen der Lehre Bileam, der du anhängst, nicht? Dann werde ich dich in die große Drangsal werfen. Und wenn du nicht Buße tust, da von der Isabel, nicht? Dann werde ich dich in die große Drangsal werfen. Das sind also nur Einzelne, die gläubig sind und mit entsprechenden Dingen belastet sind. Also die Masse der, die in die große Drangsal kommen, bitte, kommen die beiden Zeugen in die große Drangsal. Na, die werden entrückt vorher. Kommt der männliche Sohn in die große Drangsal? Auch Christus, Körper sagt, wird auch entrückt. Kommt das Weib mit der Sonne bekleidet? Das ist die große Heilskörperschaft, die 144.000, denn die hat ja eine Krone mit 12 Sternen. Das sind die 12 Sterne, die 144.000. Die wird dem Drachen, der diese Körperschaft gerade verschlingen will, weil ihm der männliche Sohn schon entglitten ist, durch Entrückung, diesem Weibe werden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben. Ja, müsste man hier wieder stehen bleiben? Mache ich nicht. Muss nur schnell sagen, kann es nur schnell bezeugen. Daniel 7 lesen wir, dass ein erstes Tier von den Vieren wie ein Löwe aus dem Meere herauskommt mit Adlersflügeln. Und ich schaute, da wurden ihm die Adlersflügel ausgerissen. Was passiert denn zu einem hochfliegenden Wesen? Fällt es auf die Erde? Wird jemand einmal eines Tages aus dem Himmel auf die Erde gefällt? Tatsächlich. Nach dem Gesetz ist unter den Tieren, die unrein sind, ein Gräuel von allem Fleisch, die nicht gegessen werden dürfen, Nummer eins der Adler. Ja. Drei sind es, die ich schwer verstehe, und vier, die ich überhaupt nicht begreife. Ja, gibt es das beim Bruder Mul? Ja, so steht eigentlich geschrieben. Erstens, der Weg des Adlers durch die Himmel. Zweitens, der Weg einer Schlange über den Felsen hinweg. Ah, da merkt man aber schon etwas. Ne? Der Weg des Adlers durch die Himmel. Das heißt, Gottes Kinder können schwer verstehen, dass Satan bis heute beinahe in Allgegenwart den ganzen Kosmos beherrscht. Wie Gott. Kann er einen Bruder in den USA gleichzeitig versuchen, wie mich hier, wie uns hier? Ne? Kann er gleichzeitig am Thron Gottes die Brüder anklagen? Ne? Aha. Der Weg eines Adlers durch die Himmel, sehr verständlich, ne? Wenn wir wissen, wer der Adler ist. Und jetzt? Der Weg einer Schlange, wer ist es da schon wieder? Ne? Als Adler wird Satan Modell vorgeführt, Adler als Modell für ihn, wie er den Kosmos, den Himmel beherrscht, mit seinen Flügeln. Und als Schlange, wie er die Menschen auf der Erde beherrscht. Der Weg einer Schlange über den Felsen hinweg, wer ist denn der Fels? Dass der Teufel da einfach sich über den Herrn Jesus, nicht, den Felsen hinwegsetzt, den ans Kreuz bringt, nicht? Da gelingt dem Teufel alles und der Jesus ist erledigt. Ist das auch schwer zu verstehen? fahren wir gerade noch weiter. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere, ich darf noch mal sagen, Schiff ist ja kein Geschöpf Gottes, sondern ein Gemächte von Händen, von Geschöpfen, aber von tüchtigen Geschöpfen. Die ganze Stadt Tyrus wird in einem Kapitel Hesekiel als Schiff vor unsere Augen geführt, mit dem Steuerruder, mit dem Segel, mit dem Deck, mit allem, allem, mit den Schiffsleuten, mit den Ausbessern der Lecke und alles, alles, alles. Und dann merken wir, ein Schiff ist Modell für das Gesetz vom Sinai. Zu welchem Zweck baut man denn ein Schiff? Um Lebewesen, die gern auf einem Weg über die Wasser ein fernes Ziel erreichen möchten, ohne in den Wassern unterzugehen. Das ist ungefähr der Zweck eines Schiffes. Das Volk Israel wird immer angesprochen als Land, 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 höre das Wort des Herrn. Und die Nationen werden immer gesehen wie Meer, Meere. Jetzt führt Gott das Volk Israel aus Ägypten heraus, das Landvolk. Nicht? Sie kommen ans Schilfmeer und was macht Gott mit diesem Land, Land, Landvolk? Die dürfen nicht mal die große Zehe mit Wasser benetzen. Nicht? Die Wasser müssen weichen, nicht? Damit sie trockenen Fußes auf dem Boden, auf dem Land, ans andere Ufer kommen. So. Aber jetzt führt er sie, nicht, um ihres Unglaubens willen, 40 Jahre lang durch die Nationen, die Feinde. Und die Nationen sind Wasser. Die vielen Wasser, die du sagst, die großen, sind Nationen, Sprachen, Heerschar. Führt er sie durch das Meer der Nationen, bevor er sie im Land der Weisung eintreten lässt. Und jetzt findet Gott für gut, dass ihnen ein Schiff zur Verfügung gestellt wird, das sie besteigen können, um während der Fahrt durch das Meer der Nationen damals nicht unterzugehen. Das Gesetz. Eigenartig, wenn ein Israelite ein Schiff besteigt, dann ist der Schiffbruch beinahe schon garantiert. Stimmt's bei Paulus? Was? Doch, Jungs, war gerade recht. Dreimal Schiffbruch gelitten, der Paulus. Warum sage ich jetzt ja? So. Und formal, da war ja Paulus nicht dabei, nicht? Als das ganze Schiff in Trümmern ging. Nicht? Also ich bin jetzt etwas boshaft. Nicht?
Ich habe Paulus mit dem Jona verglichen. Entschuldigung.
Ah, ja. Ja, war Jona ein Israelite? Was für einer, nicht? Ja. Und der hat ein Schiff bestiegen. Ja. Gab es eine Katastrophe? Ja. Und was für einer, nicht? Also. Jona stellt Christus dar, wie er sich ins Gesetz hineinbegeben hat. Und dann kam die Maximalkatastrophe. Wir haben ein Gesetz, nach dem Gesetz muss der raus, nicht? Muss der sterben. Wird ins Meer der Nationen geworfen, nicht? In die Hände der Nationen ausgeliefert, ins Meer geworfen bei Christus. Also, aber jetzt sind wir ja nicht mehr im hohen Lied, nicht wahr? Müssen wir wieder zurückrudern, nicht? Aber wenn der Herr Jesus ein Schiff besteigt, dann ist keine Katastrophe. Da kommt nie ein Sturm, nicht? Wie? Salomo baut eine Tarsisflotte, kaum flottete die irgendwo herum, sandte Gott einen Ostwind und die ganze Tarsisflotte existierte nicht mehr. Ja. Also, und jetzt kommt das Landvolk durch das Meer der Nationen an den Jordan, wo sie dann unter Josua den Boden der Verheißung betreten dürfen. Wieder sind sie an dem Wasser, Jordan. Was macht Gott jetzt wieder? Der Jordan überflutet die Ufer, eine Mauer, dass mit sie trockenen Fußes. Also bitte, Israel, Land, Land, Land. Und jetzt, Gott nannte nur das trockene Land. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. machen, wenn ein Landvolk übers Meer fahren will oder übers Meer sich begeben will, dann ist ein Schiff die willkommene Sache. Nicht wahr? Und genauso ließ Gott am Sinai durch Mose das Gesetz vorlegen und das sagen sie wie Jona. Der Jona findet gerade ein Schiff und sagt, also könnte gar nicht günstiger sein, die Situation. Ja. Er zahlte das Fährgeld, fordert denn das Gesetz etwas, wenn man da einsteigen will? Ne? Zahlt das Fährgeld und dann ist er mal da drin. Ne? So. Und mehr. Erstes Blatt der Bibel. Noch einmal. Und Gott nannte nur das Trockene, Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Ja. Wir sind da bei einem großen Adler hängen geblieben, die Flügel ausgerissen. Der ist auf die Erde gefällt. Ja. Was lehrt uns die Physik und die moderne Wissenschaft in der Hinsicht? Jetzt sind diesem großen Adler Riesentragkräfte abmontiert, nicht, um es nicht bildlich auszusprechen. Jetzt liegen diese Tragkräfte bisher, die dem Satan zur Verfügung standen, sich im Weltall zu bewegen, nicht, die ist ihm jetzt genommen, jetzt fällt er auf die Erde. Aber was ist mit diesen Kräften, die ihm genommen sind? Kann ein Segelflieger seine Flügel abmontieren? Ja. Kann er sie, wenn der Rumpf seines Flugzeuges kaputt gegangen ist und die Flügel noch intakt sind, kann er sie an einem anderen Rumpf wieder anmontieren? Bin ich ganz sicher. Ja, natürlich. Ja. Ja, was heißt das? Da wurden denn beide die Flügel des großen Adlers gegeben, die dem Satan weggenommenen, schöpfungsmäßig zugeteilten Kräfte der Bewegung, sich den Kosmos beherrschen, zu bewegen. Fast allgegenwärtig. Ne? Die sind ihm genommen. Und diese ihm genommenen Kräfte werden jetzt wem zur Verfügung gestellt? Der Heilskörperschaft, die er verschlingen will. Kann unser Gott manipulieren. Ganz gewaltig. Also, aber wir sind da schwer zu verstehen, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Das heißt, der Weg des Volkes Israel unter Gesetz. Ist das ein Problem? Schwer verständliche Sache. Ich glaube, gerade das hat Petrus gemeint, als er von den Briefen des Paulus schreibt, wobei etliches schwer zu verstehen ist. Genau, was er vom Schiff des Gesetzes zu sagen hat, Paulus, den Galatern und im Hebräerbrief. Und das Letzte, das verstehen wir sofort, das ist dem Schreiber ganz schwer zu verstehen, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Jetzt wird es noch ganz intim. Jetzt sind wir wieder beim hohen Lied. Wer ist der Mann? Christus. Und die Jungfrau? Die Tochter Zion. Aber auf höchster Ebene wir. Ist das auch schwer verständlich? Also. Warum sind wir da? Ja, du, hast du eine Uhr? Auch eine, ja. Also. Noch? Ja. Also noch 5, höchstens 7 Minuten halten wir noch aus. Gell? Also es ist noch lange nicht Mitternacht übrigens. Die Blumen erscheinen im Lande. Was hatte der hohe Priester als Schmuck seines Kopfes, als Kopfschmuck? Da heißt eine Blume im Hebräischen, eine Blume von Gold. Eine Blume von Gold. Am goldenen Leuchter gibt es da auch Blumen. Mandelblüten. Mandelblüten, die zuerst einen Knopf haben und einen Kelch, aus dem ein Mandelblüten aufbrechen, sich öffnen. Wissen wir, was bedeutet ein Kelch? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Der Kelch der Segnung, den wir sehen. Jetzt wissen, was Kelch bedeutet. Was ist ein Knopf? Ja, Blumenknopf, ist da Hoffnung für etwas? Wenn es endlich mal ein Knopf gibt. Ja. Jetzt öffnet sich das zu einem Kelch und was kommt jetzt heraus? Eine Blüte, eine Blume, und die Blume ist das Symbol der Herrlichkeit. Was heißt das? In den Leiden, die Gott jedem Einzelnen von uns zugeteilt hat, also da ist mal ein Knopf, und dann wird der Leidenskelch sichtbar und bei uns spürbar. Und was merken wir und wissen wir leider zuerst nicht? Ne? Dass mitten in dem Leidenskelch schon im Knopf was drin ist. Unsere zukünftige Herrlichkeit. Ne? Und wenn wir den Kelch zuknüpfen, was passiert dann? Die Leiden beiseite schieben oder verunmöglichen, ne? Auskneifen. Ne? Dann sorgen wir dafür, dass unsere zukünftige Herrlichkeit gar nicht zustande kommt. Ne? In den Leidenskelchen drin ist schon unsere zukünftige Herrlichkeit verborgen. Die Blumen erscheinen im Lande. Die Herrlichkeit, die Blumen. Wahrlich, ich sage euch, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht so herrlich wie eine dieser Blumen des Feldes. Dann, die Zeit des Gesanges ist gekommen. Da haben wir ein tragisches Wort im Psalm 65, Vers 1. Deiner hart schweigend der Lobgesang. Der Lobgesang ist da. Die Möglichkeit ist da. Aber er ertönt nicht. Deiner hart schweigend der Lobgesang. Ein anderes Wort. Er schweigt in seiner Liebe. Stimmt das bei Gott? Kann er während Zeitalter und während Äonen zuschauen, ja, in seiner heiligen Wohnstätte? Ja, ich schaue zu. Zur Zeit der Glut der Ernte heißt es dort noch in Jesaja 18. Und sagt dann noch wie ein Taugewölk während der Ernteglut da unten. Was ist der Ernteglut? Die Ernte ist das Ende dieses Zeitalters. Das sind die Gerichtsgluten des Endes, nicht wahr? Und da hat Gott da oben ein Taugewölk bereitgestellt, während er sich ins Heiligtum und Allerheiligste zurückgezogen hat, lassen heilige Engel die Zornschalen auf die Erde und ihre Bewohner herunterprasseln. Und während dieser Zeit ist Gott nicht zu sprechen. Niemand konnte in den Tempel eintreten, so lange, als die Zornschalen, während die ausgegossen worden sind. Wo ist unser Gott? Im innersten Gemach. Er hat mich in seine Gemächer geführt. Wann hat sich Josef ins innerste Gemach begeben? Um sich auszuweinen. Und unser Gott zieht sich zurück, während die Zornschalen herunterprasseln, ins innerste Gemach, um sich auszuweinen. Aber um sich dann aller erbarmen zu können und sich offenbaren zu können, wer er ist und wie es in seinem Herzen aussieht. Dann hat er ein Taugewölk bereit. Und der Tau des Himmels benetzte Nebukadnezar als Tier sieben Zeiten im Kraut des Feldes. Verurteilt. Benetzte der Tau des Himmels Nebukadnezar im Gericht so lange, sieben Zeiten, bis er erkannte, dass Gott ist. Und das geschieht. Und jetzt gibt er diesem Gott, an dessen Stelle er sich gesetzt hat, ihm, er musste angebetet werden, gibt er Gott die Ehre in einer wunderbarsten Weise. Und was macht Gott? Setzt ihn nicht nur in seine frühere Herrlichkeit wieder ein, sondern fügt ihm noch Herrlichkeiten hinzu. So. Ja, wir sind ja
Zeit des Gesanges und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Wir schließen mit dem Hinweis, mit dem Wort: Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in Blüte, geben Duft. Ah. Endlich ein Hoffnungsschimmer für was? Seht den Feigenbaum. Wenn sein Holz, das dort verdorrt worden ist und die Blätter abgefallen sind, wenn der wieder dasteht, dort wo er hingehört, ist wieder ein Staat Israel. Aber wenn er nur wieder Blätter hat, ne? Das heißt, was noch nicht dran, wieder nur zurückgekehrt ist in den damals verfluchenswürdigen Zustand, ne? Weil der Feigenbaum damals nur Blätter hatte und keine Frucht, hat der Herr ihn für diese Zeitalter unter den Fluch gestellt. Ne? Und dann sagt Jesus, auf die Frage der Jünger, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters? Seht den Feigenbaum. Wenn ein Staat Israel wieder da ist, der nur wieder als Staat sichtbar wird und Blätter gewinnt, heißt die typisch jüdisch-israelitischen Staatsformen annimmt, nicht, nach außen, ohne schon Frucht zu bringen. Nicht. Wenn ihr nur das geschehen seht, dann wisst ihr von selbst, dass der Sommer das Reich Gottes vor der Türe ist und fährt weiter, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, diese Feigenbaumgeneration wird nicht vergehen, bis alles erfüllt ist, bis und mit meiner Wiederkunft die große Macht und Herrlichkeit. Eine Generation dauert nach dem Neuen Testament 48 Jahre rund, also rund 50 Jahre. Ja. Ich schließe mit dem Hinweis, jetzt ganz gegenwärtig, aktuell, die außergewöhnlich orthodoxen Juden haben einen Verein gegründet, Arthur Falk hat uns das erzählt, den Jungen zu sagen in Israel, ihr werdet die Ankunft eures erwarteten Messias erleben. Orthodoxe Juden. Wir Alten haben wieder versagt, als unser Gott uns den Staat schenkte über Nacht. 1948. Haben nicht ihm die Ehre gegeben und so weiter und so weiter. Und so hat Gott uns wieder nicht würdig gefunden, den Boden des Reiches zu betreten und die Ankunft des Messias zu erleben. Und der Verein hat den Zweck, die Jungmannschaft in Israel zu bestürmen, zu ihnen zu bezeugen, macht euch bereit, ihr werdet die Ankunft des Messias erleben. Halleluja. Und was heißt das dann für uns? Dann kommen wir noch vorher dran. Noch vorher dran. Gut. Denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist dahin. Die Blumen erscheinen im Lande, anbrechende Herrlichkeit. Die Zeit des Gesanges ist gekommen, nachdem der Lobgesang schweigend 2000 Jahre auf den Herrn gewartet hat. Die Zeit des Gesanges ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Die Stimme des Heiligen Geistes. Der Feigenbaum rötet seine Feigen. Jetzt ist Israel fruchtbar geworden. Und die Weinstöcke sind in der Blüte. Geben Duft. Der Feigenbaum beherrscht, überragt jeden Weinberg. Ob es Weinstöcke in einer Ebene sind, was selten vorkommt, oder besonders dann, wenn ein Weinberg einen Gipfel hat oder einen Hügel anhöhlt und auf diesem höchsten Punkt des Weinbergs ist ein Feigenbaum gepflanzt, dann überragt, beherrscht dieser Feigenbaum den ganzen Weinberg. Warum das? Weil der Feigenbaum genau gesehen stellt nicht
ganz Israel da, sondern der gesamte Weinberg Jehovas, das ist das ganze Haus Israel. Der Weinberg des Herrn der Herrscher, das ist das Haus Israel. Und der Feigenbaum ist gepflanzt inmitten dieses Weinbergs. Ne? So beginnt Jesus in dem Gleichnis. Ein Mensch hatte inmitten seines Weinbergs einen Feigenbaum gepflanzt, eigenartig nur einen. Ne? Und es geht bei allem hier nur immer um einen Feigenbaum. Was ist das? Die Stelle im Propheten Jesaja. Der Weinberg des Herrn, der Heerscharen und der Gazellen, haben wir gelernt. Das ist das Haus Israel. Was bleibt es übrig für den Feigenbaum in der Deutung? Welcher der 12 Stämme Israels beherrscht denn ganz Israel? Juda, in welcher Stadt? Jerusalem, liegt Jerusalem auf einer Bergkuppe. Und tatsächlich ist es ja so. Da kommt der Herr dieses Weinbergs. Weinberg ist gar nicht mehr vorhanden, nur noch ein Feigenbaum. Nur noch der Feigenbaum. Ja, so lesen wir. Als Gott in Christo kam, zur Erlösung in diese Welt, dann auf unsere Erde und auf unserer Erde auf dem verfluchtesten Landeplatz landete, nämlich im Lande Kanaan. Verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei er seiner Brüder. Also war er bereit, sich zum Fluch machen zu lassen, schon als er kam. Er hat also nicht die allerheiligste Stätte aufgesucht im Weltall. Achtung! Wo hat er sich hinbegeben? Und mit was für einem Volk ist er ein Fleisch geworden? Hat der große Salomo. Mit der er nach dem Gesetz zuletzt hätte eins werden dürfen. Wie ist zur Hure geworden die geliebte Stadt Jerusalem? Ah, sind wir gleich weit wie bei Salomo? Stimmen jetzt, beginnen so die Umrisse und die Bewegungen miteinander übereinzustimmen? Ganz gewaltig, wunderbar. Also, als Gott in Christo zur Erlösung in die Welt gekommen war, Menschengestalt angenommen hatte, ja, Fleisch geworden, Gleichgestalt des Fleisches der Sünde angenommen hatte. Ich will mal falsch lesen oder wieder mich ausdrücken. Und die Israeliten schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Stimmt's? Aha. Von Israel lesen wir kaum mal eine Verheißung, wird im Neuen Testament für ganz Israel mal in Erinnerung gerufen, nicht? Aber mit was hat Jesus zu tun gehabt? Immer nur mit Juden. Also immer nur Feigenbaum. Feigenbaum, genau gesehen, stellt nur den Stamm Juda dar, der den Gesamtweinberg des Herrn der Herrscher beherrscht. So, ist dann klar. Und deshalb ist heute der Staat Israel mit wie viel Prozent Juden bestückt heute? Ne? Ich glaube, 95% ist nicht zu viel gesagt. Anbrüche, Ansätze von allen anderen 11 Stämmen sind auch schon da. Ne? Und wer weiß, wie bald ist es soweit, dass aus allen Stämmen oder alle Stämme ins Land zurückgekehrt sein werden. Ja, nach gewaltigen Erschütterungen und Bedrängnissen, die je verzweifelter sein werden, die Rettung Gottes vor den Augen aller Welt umso gewaltiger sein wird. Und jetzt, der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Weinstöcke sind ihm in der Blüte, geben Duft. Zuerst die Juden und dann kommt ganz Israel. Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Einladung, Ruf, Aufforderung Jesu Christi an die Auserwählten aus Israel und meine Taube, spricht er sie an. Jetzt ist diese Heilskörperschaft voll Heiligen Geistes, meine Taube. Wunderschön. Meine Taube im Geklüff der Felsen, im Versteck der Felswände. Was heißt das? Meine Taube im Geklüff der Felsen, im Versteck der Felswände. Wer ist der Fels? Jesus Christus. Jetzt gibt es ein Wort, das heißt, nicht wie unser Fels, spricht Israel, Christus. Nicht wie unser Fels ist ihr Fels, der Nationenfels. Aha. Dieser Fels ist Christus. Der eine, echte. Der Gesalbte. Gibt es noch eine gesalbte Größe von Anfang der Schöpfung an? Ein schirmender, gesalbter Kerl. Der hat die Ehre, auch als Fels bezeichnet zu werden. Aber er scheint ein ganz anderer, andersartiger Fels zu sein, als dieser eine hier. Ja, und wenn es sich um viele Felsen handelt, wie hier, gibt es denn viele Christusse? Oder gibt es nur, jetzt haben wir schon, also mindestens zwei Gesalbte gibt es, nicht? Zwei Felsen. Gibt es noch mehr Christus?
Es werden viele kommen in meinem Namen.
Also auch von der anderen Sorte gibt es viele, nicht? Aber auch von der guten Sorte gibt es viele Gesalbte. Zum Beispiel, ja, wir alle. Naja, war David gesalbt? Wurde Salomo gesalbt? Wurden die Propheten gesalbt? Und die Priester gesalbt, gibt es viele Gesalbte, in positiver Hinsicht. Ja. Das sind alles Felsen. Aber jetzt bei ihr, es heißt ja nicht Fels direkt, sondern meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände. Ja. Da ist sie noch versteckt und die wunderbare viel geliebte Taube im Geklüff der Felswände. Was heißt das? Wieder steht, stehen die heiligen, gesetzgebenden Engel vor uns. Sind heilige, gesalbte Wesen. Und inmitten ihrer Satzungen ist diese Taube. Ja. Mittendrin. Im Geklüff der Felsen. In all diesen gewaltigen, gesalbten Majestäten und Hoheiten, die eine ganze, nicht nur Felsgruppe, sondern ein ganzes Gebirge, ja, im Kosmos darstellen, durch ihre Anordnungen und Satzungen ist diese Taube im Geklüft der Felsen, dieser Felsen, im Versteck der Felswände da. Ich erinnere an das, was wir heute Nachmittag auch kurz uns erinnern durften, dass im tausendjährigen Reich von Jerusalem noch einmal das Gesetz ausgehen wird und das Wort Gottes von Jerusalem. Und dass wir eine eigenartige Aussage vor uns haben, genau dort, wo die Zustände im tausendjährigen Reich geschildert werden. Da heißt es, und alle Nationen werden wandeln im Namen ihres Gottes, wir aber, Haus Israel, werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Der Gott Israels ist der Sohn und der Vater. Nicht? Und die anderen Söhne des Höchsten, nicht? Er ist der Fels, das sind die Felsen. Was heißt das? Und die Nationen werden wandeln im Namen ihres Gottes. Wir aber aus Israel werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Israel hat hier den Vorzug, es mit dem Gott der Götter, wie er sich an verschiedenen Orten nennt, es zu tun haben dürfen, oder den, hat diesen Vorzug, es nur mit diesem einen wahrhaftigen Gott, mit ihm es tun, zu tun haben, während die Nationen von Engelfürsten betreut werden, von heiligen Engelfürsten, die damals gesetzgebende Behörde waren, auf deren Anträge hin Gott diese unbarmherzigen Gesetzesforderungen und Fluchbestimmungen zum Beschluss erhoben hat. Für kurze Zeit, bis Christus kam. Ja. Jetzt herrschen dort im tausendjährigen Reich heilige Engelfürsten, die Gott Götter genannt hat, während jetzt sind was für Fürsten da? Fürstentümer und Gewalte und Throne und Herrschaften und Kosmokratoren, ja, die alle dem Satan hörig geworden sind, Dämonen und dergleichen Dinge, die von der Ehrenstellung eines von Gott eingesetzten Gottes herabgesunken sind in die Stellung eines Widerwirkers oder eines Dämonen. So. Und diese alle werden, wenn der Herr in großer Macht und Herrlichkeit kommen wird, nicht nur den Satan mit seinem Hauch seines Mundes verstummen lassen und gefangen setzen lassen, sondern sämtliche Finsternismächte werden im Weltall und auf unserer Erde in Sicherheit in Gewahrsam versetzt. Oder einige sogar schon in den Feuersee geworfen. Und jetzt herrschen im tausendjährigen Reich nur heilige Engel, die Gott zu Göttern erhoben hat. So. Also, da gilt für die Taube, was Israel betrifft, nicht? An Sulamit. Diese Heilskörperschaft ist noch im Geklüft der Felsen. Weiter. Und jetzt schön, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Schön. Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig.
Bitte Kassette wenden.
Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Das gilt hier in dem Zusammenhang mal zuerst für Israel. Alles, was da geschrieben ist, stimmt für uns auf höchster Ebene. Nur ist dort eben dann alles in Christus selbst verankert, sonst nirgendwo mehr. Und ist auch unsere Gestalt einmal anmutig? Nein, nicht nur anmutig, sondern ihm gleich. Die Gleichgestalt des Körpers seiner Herrlichkeit wird unser sterblicher Leib verwandelt werden. Wenn er sagt vorerst, meine Schafe hören meine Stimme. Und Paulus schreibt, da es allerdings viele Stimmen gibt im Kosmos, stimmt das heute? Was schwirrt da für an Radiosendern alles, was schwirren da für Stimmen herum? Und dann noch Stimmen, die für uns auch unhörbar sind, nicht? Zum Glück hören wir von dem ganzen Stimmengewirr, der durch diesen Saal auch saust und durch den ganzen Kosmos saust, kreuz und quer. Müssen wir nur die hören, die wir gerade in der Nähe sind jetzt, Und die, die wir hören wollen, indem wir am Radio den Knopf drücken oder andrehen. Da hat Gott wirklich Gnade gemacht. Hat Paulus recht gesehen und gehört? Da es allerdings viele Stimmen, vielerlei Stimmen gibt im Kosmos. Und jetzt bei dieser Unheimlichkeit dieser vielen widergöttlichen Stimmen und frommen Stimmen und gesetzlichen Stimmen und wie die Stimmen alle bezeichnet werden müssten, jetzt da ein Empfangsgerät zu haben, das bei allen unzähligen Stimmen nur noch eine Stimme heraushört. Die Stimme des guten Hirten. Meine Schafe hören, das heißt, können unterscheiden, ob es meine Stimme ist oder ob es von den unzähligen sonst eine Stimme ist. Ja, und jetzt umgekehrt. Freuen wir uns, wenn wir die Stimme des guten Hirten hören. Ihr Schäflein. Ne? Ich würde für mich sagen, eher Böcklein. Wisst ihr? Ja. So. Ja, und jetzt er. Freut er sich dann auch, wenn unsere Stimme gleichförmig geworden ist seiner Stimme? Freut er sich dann auch? Ne? Ja. Schön. Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Jetzt muss ich wieder sagen, wie schade, dass wir nicht Hebräisch lesen und verstehen können. Alles noch viel schöner. Gedankenstrich haben die Elberfelder wieder hingesetzt. Ganz richtig oder nicht schlecht. Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Ja. Fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben. Was haben wir gelernt, was Weinberge darstellen? Berge sind die Machtposition von Reichen und der Weinberg ist die Machtposition der Freude des Heiligen Geistes, im Heiligen Geiste. Und was sind denn Füchse? Ein Beispiel, eine Bezeichnung aus dem Munde Jesu. Herodes wollte ihn einmal sehen, kennenlernen. Dann sagt er den Sendboten, sage diesem Fuchs. Aha. Wissen wir ungefähr. Hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes. Also ganz falsch verschlagene Sache. Ja. Jetzt aber kleine Füchse, die den Weinberg verderben. Das sind jetzt, entschuldigt, wenn ich jetzt sage, nur zur möglichst deutlichen Klärung der Sache. Das haben ja die kleinen Füchse, das sind alles da so Sünden und Sündlein und weiß was alles, ja, also denkt man an Sünden und dergleichen Dinge. Nein, hier geht, ich will nicht sagen, überhaupt nicht, sondern hier geht es ja darum bei den Füchsen und dann noch ganz kleine Füchse, die sind noch gefährlicher, wenn man die nicht fangen kann. Die entgleiten einmal um alle Reinstöcke herum und so weiter. Das sind die Kräfte, die es verstehen, uns die Freude am Herrn und die Freude des Heiligen Geistes unmöglich zu machen. Ja. Gibt es da noch andere Kräfte, als nur, dass man wieder einmal gestrauchelt ist? Ja. Gibt es da noch verschlagenere Kräfte? Ja. Mit dem dürfen wir sofort zum Herrn kommen und im nächsten Augenblick hat sein Blut uns weißer gemacht als Schnee. Aber was uns als Evangelium präsentiert wird, das sind natürlich keine Füchse. Gell? Oh, ihr Lieben, wo Gesetz gepredigt wird und man merkt es nicht mal, das sind große und kleine Füchse. Lassen wir uns einmal hier nur eines sagen. Schlagen wir jetzt den Galaterbrief auf, Kapitel 5, und merken uns, oder lassen wir uns orientieren, wir merken ja aus Wort Gottes sowieso, Galater 5, haben wir schon x-mal gelesen, von Vers 16 an, ich sage aber, wandelt im Geist. Das möchten wir ja alle. Das Wollen dazu, dafür ist da. Eine Gabe Gottes. Gott hat bei uns allen das Wollen zum Guten schon geschenkt, gewirkt. Ich sage immer wieder, das dürfen wir jedem Gotteskind zugestehen, wenn es wirklich ein Gotteskind ist. Es möchte nur noch das tun, was dem Herrn wohlgefällig ist. Aber es bringt es nicht fertig. Das Wollen ist bei mir vorhanden, schreibt Paulus in Römer 7, aber was noch nicht? Nicht nur ist das Vollbringen des Guten bei mir weitgehend noch nicht vorhanden, sondern was ist vorhanden? Das Gute, das ich will, was Gott das Wollen dazu gewirkt hat, geschenkt hat, nicht? Übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich hasse, das ich ablehne, mit dem ich nichts zu tun haben will, das übe ich aus. Stimmt's? Oder hat die Schrift recht? Sieht der Geist Gottes klar? Und warum gelingt uns das Vollbringen noch nicht? Ich sage es noch einmal. So. Ich will jetzt nur noch das tun, was dem Herrn wohlgefällig ist. Aber jetzt weiß ich, das hat der Herr mir geschenkt. Aha, jetzt sagt er wohl, also jetzt. Hält immer zurück, jetzt nichts mehr drauf und los, nicht wahr? Ja. Da sagt der Heilige Geist gar nichts, sondern der schlägt mir das Tun, das Vollbringen, gerade aus den Händen, der Heilige Geist selber. Arthur, solange du das vollbringen wirst, wozu Gott dir das Wollen gegeben hat, dann hättest ja du die Ehre nachher, dann wärst du der feine, fromme Kerl von Format, nicht? Dann wäre es um dich herum bald nicht mehr auszuhalten vor Frömmigkeit. Ne? Was?
Dann hätte er noch etwas zu rühmen.
Und dann hätte der Arthur Mull noch was zu rühmen. Richtig. Ja. Und so weiter. Also jetzt zurück zu Galater 5. Ich sage aber, wandelt im Geiste und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Jetzt möchten wir aber wissen, was im Geiste wandeln heißt. Ne? Praktisch. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und der Geist aber wieder das Fleisch. Diese aber sind einander entgegengesetzt, ja, auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wir wollen ja das Gute tun. Es wacht der Heilige Geist darüber, dass wir das selber nicht tun können. Sondern erst wann, wenn wir dem Herrn erlauben, nachdem er uns bei uns das Wollen zum Guten geschenkt hat, dass er jetzt auch noch das Vollbringen in uns bewirken darf. Er hat dann die Ehre und dann gelingt es, weil er es wirkt. So. Also wir selber abtreten, uns kapitulieren. Was sollen wir tun, wenn wir dem Herrn Jesus schon nach dem Evangelium des Reiches als Nachfolger nachfolgen wollen? Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Aber was heißt denn dann? Sag, Herr, ich kapituliere, ich bin nichts. Stimmt's? Was bist du oder was hast du, um Mensch, das dir nicht gegeben worden ist? Antwort. Was haben wir zwei? Dass wir uns selbst höchstens gestohlen hätten, oder? Also, dann fahre ich hier weiter. Was bist du um Mensch? Was hast du um Mensch, das dir nicht gegeben, geschenkt worden ist? Nämlich, der Erfinder, deren es heute so viele gibt, hat ja nur etwas gefunden, was schon längst da ist. Und dass er die Dinge suchen und dann finden konnte, hat er sich das selber erworben? Oder war ihm das auch noch gegeben? Was bleibt für den Herrn Erfinder für sich übrig?
nichts. Der Entdecker, dem, der hat ja nur die Decke weggenommen, nicht? Und das, was darunter lag, war auch schon lang da. Nicht? Und dass er die Decke wegnehmen konnte, hat er sich auch nicht gestohlen, nicht? Das war ihm auch noch geklebt worden. Also, ja, ist schön, wenn wir so lachen können. Nicht? Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich habe zuerst wirklich gedacht, ein prächtiger kosmischer Witz, ne? Dass das Weltall entstanden sei durch einen Urknall. Nicht? Da habe ich wirklich gemeint, ein prächtiger kosmischer Witz. Ne? Je länger, je mehr werden wir belehrt, ne? Das ist tödlicher Ernst, nicht? Aber wirklich tödlicher Ernst. Nicht? Ja. Dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das ist noch sehr gnädig ausgedrückt vom Herrn. Ja. Aber jetzt kommt es hier. Auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, nicht? Das wollten wir ja, wollen wir. So seid ihr nicht unter Gesetz. Aha. Soweit wir noch unter Gesetz sind, ob wir es merken oder nicht, sind wir nicht vom Geiste geleitet. Wir meinen, wir seien dann vom Geiste geleitet, wenn ich jetzt ganz brav, brav, brav und so brav keines der Gesetze übertrete. Nicht? Und merke nicht, dass ich dann absolut nicht vom Geiste geleitet bin. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Ich darf hier doch das feine Positivum herausgreifen, wie das im Einzelnen zugeht, wenn wir vom Geiste geleitet sind. In Philipper 4, nach dem hier die Freude, da ist die Salbung mit Freudenöl und Paulus uns als Tagesbefehl für Kriegsleute Jesu Christi angekündigt hat. Das ist kein frommer Wunsch des Apostels Paulus, sondern ein Tagesbefehl an Kriegsleute Jesu Christi. Freut euch alle Zeit im Herrn. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ja, kein frommer Spruch und ein guter Wunsch von Frommer, sondern ein Tagesbefehl. Und wer da nicht gehorcht, der kommt um. Ich meine, insofern kommt er um, als er in Gefahr steht, im Apathie oder weiß was noch dümmere Sachen, tiefere Dinge verstrickt zu werden. Paulus sagt, und das war dem Adolf Heller auch so wichtig, ich will mich freuen. So. Und dieses Wollen hat wer mir geschenkt? Ja. Wem hat er dieses Wollen von uns nicht geschenkt? Allen, die gläubig sind. Bitte. Was gilt es jetzt? Hier als Kriegsknecht Jesu Christi stramm zu stehen und jetzt freue ich mich und jetzt will ich mich freuen, auch wenn es mir, und jetzt hätte ich beinahe gesagt, hundsmiserabel ging hier. Ja. Und dann geht's. Dann hat der Heilige Geist zur Freude an mir. Entsprechend lasse ich allen Menschen gegenüber. So. Auch kein frommer Wunsch. Tagesbefehl an Kriegsleute Jesu Christi. Wer da nicht gehorcht, kommt unter die Räder. Augenblicklich. Denn die Sorgen dieses Zeitalters, ist das Zeitalter dazu angetan, dass man sich Sorgen machen könnte? Ja. Denn die Sorgen dieses Zeitalters und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, bitte. Da müssen wir nicht die Bibel lesen wollen und mit Erfolg weiß was für Offenbarungen zu bekommen. Und jetzt? Und alle unsere Anliegen dem Herrn kundtun, auf ihn wälzen. Warum? Wieso können wir das? Sollen wir das?
weil der Vater alle Sorgen aller seiner Geschöpfe und alle Anliegen und alle Schmerzen und alle Nöte auf Golgatha, auf seinen Sohn gewälzt hat. Denn was heißt Golgatha? Abwälzung der Schande, Gilgal im Hebräischen abgeleitet, Abwälzung der Schande. Und wenn wir das auch noch machen, alles, was uns bedrücken, mit Sorgen belasten möchte, auf den Gekreuzigten abwälzen, dann läuft die Sache praktisch, die war erst nur der Gerechtigkeit nach, ne, der Jura für alle vorhanden ist. Wenn da Gott hat meine ganze Schuld, unsere aller Sünden und Schuld auf ihn abgewälzt, Gott. Wenn ich im Glaubensgehorsam das auch noch mache, dann ist die Sache nicht nur der Gerechtigkeit nach vorhanden, sondern dann lösen sich alle Probleme in der Praxis. Mein Herz vertraut dem Herrn, ein Psalmwort zitiere ich jetzt. Ich kann nur sagen, steht hier in der Bibel, in den Psalmen. Mein Herz vertraut dem Herrn und mir ist geholfen. Obwohl vorläufig alles noch beim Alten ist, habe ich die Quittung vom Heiligen Geist, ist alles schon in bester Ordnung. Kann ich dann ruhig schlafen? Und was kann ich dann auch noch nachts machen, wenn diese Sorgen sich melden? Des Tages wirst du deine Güte entbieten und des Nachts wird dein Lied, das Lied der Lieder bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens, haben wir doch gehört und gelernt. Ne? Wer von uns kann das Lied der Lieder, wenn ich es nach der Elberfelder Übersetzung schon auswendig? Ich auch nicht. Aber das wäre großartig. Auch früher haben wir doch noch Gesangbuchlieder lernen müssen, auswendig. Ne? Schillers Taucher auswendig, nicht wahr? Und was gibt es noch für wunderbare Dinge? Nicht? Ja. Aber zwei oder drei Sätze aus der Bibel, nicht? Auswendig lernen. Also das ist auch fast nicht möglich. Nicht? Fast nicht möglich. Nicht? Also, jetzt kommt die Praxis entsprechend. Ja. Das sind jetzt die Vorbedingungen. Und jetzt erst heißt es, und der Friede Gottes, der höher ist als alles Denkvermögen, wird unsere Sinne und unsere Herzen in Christo Jesu bewahren. Nicht? Warum habe ich jetzt das und betont? Hat gar kürzlich wieder erlebt. Ne? Eine Predigt ist vorbei, eine Bibelstunde ist vorbei und der dienende Bruder schließt mit dem Segen und der Friede Gottes, der höher ist als alle von uns, ne? Wird eure Sinne, Herzen und Sinne in Christo bewahren. Ist das recht, was er sagt? Jawohl. Aber ohne die erste Hälfte, wenn ich ein und lese, also ich sage jetzt 2 und 2 gibt 4. Stimmt das? Und wenn ich jetzt sage einfach und 2 gibt 4, das stimmt ja gar nicht. Habt ihr ein bisschen verstanden? Und 2 gibt nicht 4. Und der Friede Gottes ist auch nicht da, wenn man sich nicht im Herrn alle Zeit freut und um gar nichts besorgt ist und alle Sorgen auf ihn wirft. Und dann erst. Jetzt haben wir die Antwort, warum es bei uns so an aller Hand fehlt. Also jetzt habe ich auch ein bisschen geschumpfen. Dürfen wir weiterlesen. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, also W-A-H-R, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn irgendeine Tugend es gibt und wenn irgendein Lob, dies erwäget,
was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt. Dieses tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Was heißt denn das hier? Sagen wir, das sind 7 Stücke genannt oder 9. Ich nehme einen bildlichen Vergleich. Angenommen, wir befinden uns in einer Vorhalle von einem gewaltigen Gebäude, Erholungs, weiß was, für ein wunderbares Ding. Hat viele Räume, wo alle die verschiedensten wunderbaren, wahren, schönen, lieblichen und wohllautenden Dinge möglich sind. In diesem Vorraum sind 9 Türen überschrieben. Wahr, lieblich, wohllautend und eine Tugend, so und so weiter. Was muss ich jetzt tun, um, oder jetzt weiß ich gar nicht, durch welche Türe soll ich da reingehen, nicht? Von den 9. Ja, bitte. Jetzt kommt ein heikler Punkt. Jetzt wollen wir vom Geiste geleitet sein, nicht? Und studieren eine halbe Stunde lang. Wenn ich das mache, bin ich dann vom Geiste geleitet? Das macht Satan. Ja. Und dann weiß ich es immer noch nicht. Dann kommt noch eine zweite halbe Stunde. Und zu dem Überlegen, was ist jetzt, was könnte jetzt das Beste sein, dass ich vom Heiligen Geist geleitet wäre, ne? Melden sich dann plötzlich noch Fliegen des Todes in Form von Zweifeln. Obwohl geschrieben steht, tut alles ohne Murren, das heißt, das verstehen wir sofort, und ohne jede zweifelnde Überlegung. Dann hat uns der Dazwischenwerk verschoben, währenddem wir stundenlang forschen und suchen vor lauter Frömmigkeit, was soll ich tun, um vom Geiste geleitet zu sein? Schnickst du auch mit dem Kopf. Ja, was steht denn hier? Was immer ihr tut, ob ihr jetzt durch die Tür reingeht oder das tut und die anderen 8 lässt, bitte, tut alles im Namen des Herrn. Und tut alles aus ganzer Seele. So. Aha. Liebe Geschwister, in diese Freiheit des Geistes hat uns die Rettung, die Erlösung in Christi versetzt. Dass unser gereinigter Geist selber wählen kann, jetzt liegt mir gerade das. Hört mit Freuden und Danksagung gehe ich durch diese Tür rein und höre eine wunderbar wohllautende Musik. Hat jemand etwas dagegen? Ah, der wäre schon nicht vom Geist geleitet. Also, wäre schon unter Gesetz. Irgendwas tugendsam ist, nicht? Irgend, was haben wir gelesen? Ob irgendwann immer, nicht? Das und das und das steht euch alles, die Türen stehen euch alle zur freien Verfügung, zur freien Entscheidung. So. Jetzt werde ich erinnert an 2 Dinge, ne? Was er am Ende der Morgenversammlung gesagt hat, ich nehme mir unter, wie Bruder Mull durchkommen soll, bis ans Ende des Liedes der Lieder, nicht wahr? Ja. Und zweitens, dass es nicht zu spät werden soll. Wir haben so ungefähr um 8 Uhr begonnen und ich möchte heute Abend so bald nach 9 Uhr einmal schließen. So. Hm? Also, Lied der Lieder. Wo sind wir denn stehen geblieben? Wo sind wir stehen geblieben? Jetzt haben wir einige kleine Füchse mit Namen genannt, die den Weinberg verderben, die Weinberge verderben. fanget uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge sind in der Blüte, während der Feigenbaum die Feigen schon rötet. Da sind die Feigen schon am Ausreifen, letzte Reifestadium, während denn der Weinberg erst in Blüte steht. Das sind ja alles zeitprophetische Ordnungen, nicht? In Bezug auf Israel. Noch ein feines Wort. Als an jenem Morgen Jesus früh aufstand und Hunger hatte und von weitem einen Feigenbaum sah, im vollen Blätterschmuck, das gehört ja hierher, der Feigenbaum rötet seine Feigen, geht er auf ihn zu, wissend, dass wenn ein Feigenbaum im Frühjahr schon im vollen Blätterschmuck dasteht, wenn er gesund ist, dann hat er schon reife Frühfeigen. Aber die Zeit der Frühfeigen ist nicht die Zeit der Feigenernte. Die kommt erst etwa 2 Monate später, wenn dann die Gesamtmasse der ausgereiften späteren Feigen gekommen ist. Und jetzt dürfen wir die feine Wahrnehmung machen, dass wir im Alten Testament wieder lesen dürfen, dass die Seele des Herrn, sich sehnt nach Frühfeigen. Was heißt das? Erstlinge. Nach Frühfeigen. Unser Herr. Und jetzt kommt er zu dem Feigenbaum im vollen Blätterschmuck und findet keine einzige Frühfeige. Und was sagt er jetzt? Nimmermehr komme Frucht von dir, Elberfelder, sogar übersetzt in Ewigkeit. Dann sind die berechtigt, die sagen, Israel hat von Gott überhaupt nie mehr was zu tun. Zu gut. Ne? Steht da in Ewigkeit. Ne? Was steht da? Für dieses Zeitalter. Stimmt jetzt. Haben Sie den Eindruck, dieses gegenwärtige böse Zeitalter läuft jetzt seinem Ende entgegen? Nicht? Aha. Der Feigenbaum ist wieder da. Bitte. Juda in der Hauptsache. 95% Juden. Dieser Staat ist genannt Israel. Vorläufig. Nicht? Feigenbaum. Nur wieder Blätter. Und wenn ihr das seht, ein Staat Israel ohne Frucht, nur wieder Blätter, indem ihr das geschehen seht, weltgeschichtlich, heilsgeschichtlich, dann wisst ihr von selbst, dass der Sommer, das Reich Gottes, vor der Türe ist. Amen, Amen, ich sage euch, diese Feigenbaumgeneration, also die Jungmannschaft in Israel und unsere Jungmannschaft, wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt ist, bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber diese meine Worte werden nicht vergehen. Warum fügt der Jesus das noch hinzu? Weil der Heilige Geist damals genau wusste, dass diese Aussage Jesu, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, ihm 2000 Jahre lang, besonders von theologischer Seite, als Irrtum ausgelegt wird. Warum? Die Herren Theologen gemeint haben, Jesus habe die damalige Generation gemeint und haben es eben nicht genau genug genommen mit dem Lesen der Schrift. Ne? Er sagt, wenn ihr das geschehen seid, dass wieder der Feigenbaum, das Holz, damals ist das Holz verdorrt, nicht? Tot, die Blätter sind abgefallen, wieder ein Feigenbaum steht, wo das Holz wieder Leben zeigt, weich ist und Blätter gewinnt. So. Weil ich sage, wenn ihr dies seht, wann? Am Ende dieser Zeitalter, nicht? Diese Generation, diese Feigenbaum-Generation heute, die wird nicht vergehen. Nicht? Also genau das, was man dem Herrn Jesus 2000 Jahre lang als Irrtum, unwiderleglichen Irrtum, nicht? Das war von Gänsefüßen, ausgelegt hat, ist für uns Dumme heute. Warum Dumme? Nach der Welt, weil wir allem glauben, was geschrieben steht. Nicht? Für uns Dumme ist das eine
exakte Prophezeiung, die uns exakt sagt, wo stehen wir heute. Wie lange geht's noch? Welche Stunde hat geschlagen?
Die letzte.
Wie?
Die letzte.
Die letzte, ja. Dieses Zeitalter. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Der unter den Lilien weidet, ja, mit seinen Herden. Aber wenn man so Schafe sieht, was die gelegentlich da für eine Weide finden, nicht? Ja, mit was für ja, Stoppeln die sich begnügen müssen. Nicht? Und unser Herr, der Chefhirte, der gute Hirte, ja, der führt seine Herden auf was für eine Weide? Unter Lilien. Also das heißt, eine Weide, die an göttlicher Herrlichkeit nicht zu übertreffen ist. Dürfen wir die Sulamit hier ein wenig beneiden um die Tatsache und die Wunderdinge, wie sie ihren Geliebten schon kennt. Ne? Und was sie schon alles weiß. Ne? Dass seine Liebe noch besser ist als sein. Ne? Der unter den Lilien weidet, bis der Tag, heißt, unter Tag versteht die Schrift Gericht. Tag. Wir haben da im Deutschen, da in der Schweiz, den sogenannten Begriff Tagsatzung. Nicht? Das ist eine politische Versammlung, nicht? Wo Rechtsfragen erwähnt, besprochen und gewisse Fälle der einer Beurteilung verfallen. Nicht? Tagsatzung, jener Tag, Finsternis, Dunkel, Gewölk und so weiter und so weiter. Und der Tag ist nahe, ne? Der furchtbare unseres Herrn. So lesen wir. Bis der Tag sich kühlt, ich sage jetzt, bis die letzte Zornschale gefallen ist, ist dann die Glut des Zorns etwas gekühlt. Wie denn? Denn beim Schall der, wenn die siebte Zornschale gefallen ist, dann ist der Ring des Zornes Gottes vollendet, abgeschlossen. Bis der Tag sich kühlt und die Schatten, bitte, alle dunklen Angelegenheiten fliehen. Nicht mehr existieren. Es gibt andere Stellen, ich habe schon erwähnt, dass die Schatten sich strecken. Dann wird es immer dunkler. Das ist ja klar. Das heißt, die Sonne geht. Wenn die Sonne am Untergehen ist, dann werden die Schatten, wenn sie hochsteht, sind die Schatten kurz. Und wenn sie sich strecken, geht die Sonne unter, dann wird es immer dunkler. Nein, hier, bis die Schatten fliehen, verschwinden. Sagt sie zu ihm, wende dich, sei mein Geliebter gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den zerklüfteten Bergen, über die zerrissenen, verfeindeten Weltreiche im ganzen Weltall und auf unserer Erde. Oh. Noch einmal, welche Braut, welche jung verheiratete, verliebte Frau sagt zu ihrem Mann, oder zu ihrem Bräutigam, sei gleich einer Gazelle, einem Jungen der Hirsche, und mag er möchte große Sprünge über alle Berge nicht, und alle Hügel. So. Habt ihr schon sowas gehört? Doch, gerade jetzt. Ne? Aber das kann sich nur die Geliebte leisten, nicht? Die um die Liebe ihres Geliebten erstens von dieser Liebe völlig gestillt ist, gesättigt ist, geborgen ist und jetzt weiß und nicht anders kann, wo lagerst du deine übrigen Herden,
Wo weidest du? Wo lässt du lagern am Mittag? Haben wir ja kennengelernt. Das beschäftigt sie jetzt. Und dann weiß sie, nur er, die zarten Hufe der Gazelle und der Hirschkohle, sind fähig, sicher auf den zerklüfteten Felsen aufzusetzen, die Füße, und wo diese Füße sich aufsetzen, wird Frieden. Wie wir gehört haben, letztes Wort im Hohen Lied, ne? Auf den duftenden Bergen, großartig, alle Reiche der Welt, voll Duft des Heiligen Geistes, die Folge von dieser Bewegung. Noch kurz in Vers, in Kapitel 3. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ist das nicht wunderbar, dass so etwas so einfach und prompt dasteht? Warum ist das wunderbar? Ist das ein Trost für uns? Wenn wir den Herrn suchen, sein Angesicht suchen, uns in seine Gegenwart versetzen möchten, und es gelingt uns nicht, nichts doch. Den, den meine Seele liebt. Ist sie selig geworden, weil ihre Seele ihn liebt? Ich frage so, weil es Lehrer, ich muss fast sagen, es gegeben hat, die alles, was mit Seele zusammenhängt, als selig, als abzulehnen bezeichneten. Total falsch. Selig ist alles das, was ein Mensch, der den Geist Gottes noch nicht hat, an Entscheidungen und Handlungen und Haltungen vollziehen kann. Das lehnt Gott alles ab, weil es nicht geistlich ist, nicht göttlich, sondern wieder göttlich. Warum? Im Moment der Trennung des ersten Menschen durch die Sünde des Ungehorsams von Gott wurde sein Geist des ersten Menschen, weil von der Stromquelle des Geistes abgeschnitten, wurde dieser Geist reduziert, sich ständig ausgebend, ohne neue Kraftzufuhr vom Herrn, wurde dieser Geist, der das Zeugnis hat, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, fähig zu durchforschen alle Kammern des Leibes. Der Geist erforscht der Geist übrigens. Wie viel? Aber nur welcher Geist? Jetzt ist aber der Geist des gefallenen Menschen, weil er sich nur noch ausgeben konnte, herabgesunken zu einem glimmenden Docht. Kann dieser glimmende Docht jetzt noch regieren über Seele und Leib? Nein, der muss ja froh sein, dass er nicht ganz erlischt. Ne? Und warum erlischt er nicht ganz? Weil unser wunderbarer Gott schon als Schöpfer nicht zuschauen kann, dass der innerste, allerheiligste Rest eines seiner Geschöpfe ganz auslöscht. Das kann er in seiner Liebe nicht. Stimmt's um den glühenden Dorf? Der letzte Rest von Geist lässt er nicht auslöschen. Und bei uns allen, aufgrund von Golgatha und Auferstehung und Verherrlichung Jesu Christi, hat jetzt der Heilige Geist, der aufgrund dieser Dinge zu uns kommen konnte, in unsere Herzen ausgegossen werden konnte, hat der Heilige Geist meinem glimmenden Docht jetzt gezündet, sodass der jetzt
zu einem neuen Leben erweckt wurde, und zwar in der Kraft eines unauflöslichen Gotteslebens, wurde ein ganz neuer innerer Mensch da hineingelegt, samenmäßig. Kein mäßig. Für den gilt, je mehr der äußere Mensch zerfällt, wird dieser innere neue Mensch von Licht zu Licht und von Kraft zu Kraft erneuert. Den meine Seele liebt. Was hat denn Satan als höchsten Wert erachtet, wenn er darauf einging, seine Rechtsansprüche in der ganzen Schöpfung vollständig abzutreten? Was hat er da für ein Lösegeld gefordert? Die Seele Jesu Christi. War er bereit, seine Seele als Lösegeld in diese unheimliche Gewalt aushändigen zu lassen? Ja. Er hat seine Seele als Lösegeld ausgeschüttet in die Gewalt des Todes hinein. Die Rechtslage ist jetzt die, dass alle unsere Seelen, die gesündigt haben und dem Tod verfallen sind, nicht frei ausgehen können, unsere Seelen. Ja. Deshalb konnten sie zu Pfingsten damals, die ganze Versammlung war ein Herz, da ist der Geist ausgegossen in die Herzen und die Liebe Gottes, und eine Seele waren sie, weil sie alle der Seele Jesu Christi teilhaftig geworden sind, denn sein Blut, das ist seine Seele.
Und Fortgang auf Kassette 8.